Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mir gegenüber in unserem Aufnahmestudio hier wie gewohnt Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin moin Niklas.
Nach dem 1:4 bei Borussia Mönchengladbach, das wieder einmal einen frühen Rückstand mit sich brachte, 0:1 nach 36 Sekunden durch Holstein-Experte oder Holstein-Schreck vielleicht eher, Tim Kleindienst, wir hatten es angesprochen letzte Woche. Ja, ich weiß nicht. Demnächst gerät man noch vor dem Anpfiff in Rückstand,
ja,
bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Vielleicht ist es eine psychologische Komponente, dann kriegst du nicht diesen Nackenschlag direkt nach Anpfiff auf dem Platz, sondern gehst einfach mit 0:1 ins Spiel und bist direkt im Aufholmodus.
Wie beim Golf mit Handicap.
Ja, genau.
Ja, wäre vielleicht eine Idee. Naja, ich sag mal so, das Beste am Bundesliga-Wochenende aus Kieler Sicht war, dass St. Pauli und Heidenheim die einzigen Konkurrenten, um ein Wunder noch zu mobilisieren, auch verloren haben. Und so ist immerhin noch sowas Ähnliches wie Schlagdistanz zumindest zum Relegationsplatz und zu Platz 15 noch vorhanden. Hoffen wir, dass das bis zur Weihnachtspause und bis zum Beginn des neuen Jahres so bleibt.
Ja, also langsam, ich finde so Schlagdistanz ist auch relativ. Ne?
Ja, ja,
also klar, 6 Punkte zu St. Pauli ist jetzt nicht super viel. Und trotzdem muss man überlegen, es sind mehr Punkte, als Holstein in 14 Spielen geholt hat. Ne?
Ja, man muss sich einfach davon lösen. Ne? Das ist, was wir schon seit 3 Wochen sagen irgendwo. Ne? Also eigentlich ist zumindest für die Konkurrenz, sage ich mal, vielleicht nicht in Heidenheim und bei St. Pauli, aber für die Restkonkurrenz in der Bundesliga ist Holstein Absteiger. Ne? Das ist mit dieser Wahrheit muss man eben umgehen können. Aber die Flinte ins Korn zu werfen, bringt halt auch nichts. Also frisch vorm fröhlich frei. Und wenn es nach 36 Sekunden 0:1 steht, dann muss man auch damit leben. Wobei das Zustandekommen des Gladbacher Führungstreffers natürlich auch, ehrlich gesagt, manchmal ist es ja auch wie verhext, wenn du da unten stehst. Ne? Da versucht Ivicic als zentraler Innenverteidiger mit Kleindienst mitzugehen, den im Mittelfeld vorzustechen, den Ball abzuluxen. Der dreht sich ein bisschen auf, drückt ihn ein bisschen weg, aber Ivicic, ein ehrliches Foul war das eigentlich auch nicht. Er hätte vielleicht etwas theatralisch fallen müssen im Nachklapp, aber wer macht das nach 30 Sekunden? Nein. Dann ist aber immer noch nichts los, dann geht zwar Honorar auf der rechten Flanke durch, flankt super, aber wenn man dann in der Entstehung guckt und so ein Bild anhalten würde, sieht man, da ist gar keiner im Strafraum, kurz bevor die Flanke geschlagen wird. Und von Holstein stehen mit Lasse Rosenbohm und Marvin Schulz 2 Leute im Strafraum. Und auf einmal kommt Tim Kleindienst angeflogen, also wie ein deutscher Adler.
Im wahrsten Sinne.
Ja, das Zeichen trägt er ja auf der Brust. Ja. Gott sei Dank, dass Deutschland wieder so einen Mittelstürmer hat. Steht ungefähr wie Air Jordan in der Luft und nickt das Ding ein. Also ich will jetzt, natürlich hätte man das verteidigen können, also du kannst jedes Tor verteidigen, aber das nach 36 Sekunden, das war auch schon klasse von Gladbach, das muss man sagen.
Ja.
Was dann nicht gut gelaufen ist, ist natürlich, das 0:2 war amateurhaft verteidigt, auch wenn Robin Hack da als Torschütze sinnigerweise sein erstes Bundesliga-Tor gegen wen soll es sonst sein als gegen Holstein, da abgeht auf dem linken Flügel, das sehr schnell ist, wusste man vorher. Das war schlecht im Zusammenspiel mit da hat Lasse Rosenbohm sich mal komplett verschätzt und die Hilfe außer in zentralen Innenverteidigung kam auch nicht rechtzeitig zum Einsatz. Also das war schon schlecht und dann aber vor allem der Nackenschlag war das 3:1 direkt vor der Pause nach einer Ecke. Und da ist es eben dieses letzte Quäntchen, rechtzeitiges Erkennen der Situation. Player ist ein cleverer, abgezockter Spieler. Die Ecken sind auch offensichtlich irgendwie ein bisschen einstudiert und er kommt eben Bruchteil einer Sekunde vor Phil Harris an den Ball, der zugeteilt war, und wupp, landet das Ding im Netz. Und das war natürlich der Stecker.
Ja, Abgezocktheit, finde ich, ist ein gutes Stichwort, ne? Also generell auch mit dieser Wucht, wie Gladbach in dieses Spiel gestartet ist, mit dieser einen Situation, da klappte natürlich auch alles.
Ja.
Ne? Trotzdem ist das halt, damit verpasst du deinem Gegner halt erstmal einen Schlag. Und zwar so nach dem Motto, jetzt wartet mal hier, ne? Also wenn ihr gedacht hättet, hier, ihr könnt vielleicht hier mithalten oder irgendwas holen, so sieht es in Wahrheit aus, ne? Mhm. Das ist natürlich psychologisch auch wirklich von Gladbach stark und für Holstein ein echter Nackenschlag. Dann das Ding, wo du denkst, nach dem Supertor von Gigovic, du gehst jetzt mit einem Tor Rückstand irgendwie raus erstmal und dann kannst du wieder angreifen und zack, kriegst du wieder einen vor den Koffer. Ne? Mhm. Also und ja, dann dieses zu spät sein, in wirklich ja nur wenig, ne? Es ist jetzt, du wirst nicht komplett auseinandergerissen in jeden Teilen, aber du bist immer so ein Mühe zu spät in jeder Situation, in allen Mannschaftsteilen, was natürlich dann auch verhindert, dass du irgendwie mal Ballgewinne feiern kannst, die ja sowohl in der Defensive helfen, weil sie ein bisschen entlasten erstmal und vielleicht ja auch zu Umschaltmomenten führen können oder so.
Ja, es geht,
das kommt halt nicht zustande, ne?
Geht immer über Ballgewinne und da ist natürlich Zweikampfquote von 39% leicht unterirdisch. Wobei man auch ehrlichkeitshalber sagen muss, sind eben halt die entscheidenden Ballgewinne. Holstein hat auch schon mal 60% Ballgewinne und hat trotzdem verloren, aber es sind die entscheidenden Ballgewinne und dieses 1:3 direkt vor der Pause zeigt einfach den Unterschied zwischen erster Liga und zweiter Liga. Da ist einfach die Antizipation, Handlungsschnelligkeit ist einfach besser. Das ist dann eine Frage der Qualität immer wieder. Na, das sind ja, das ist ja keine Lichtjahre, die Holstein von der konsequenten Bundesliga-Tauglichkeit, die dann auch keine Siege garantiert, wie Werder Bremen beispielsweise beim 1:4 in Gladbach auch eindeutig dokumentiert hat. Aber es sind eben halt diese Bruchteile von Sekunden, die über Wohl oder Wehe mitunter entscheiden. Und da hängt Holstein eben ein bisschen hinten dran. Und die Frage ist, ob man das noch reinbekommt. Das wäre natürlich ein enormer Lernprozess, ein Lernprozess in enormer Schnelligkeit. Es steht zu befürchten, dass es so schnell eben halt nicht geht.
Ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass du quasi keine Stammformation hast, was wir gesagt haben, was ja grundsätzlich jetzt nicht verkehrt ist, wurde viel rotiert, sind viele Spieler, die auf demselben Niveau sind, die auch dann reinkommen können ohne großen Qualitätsverlust, nur die Basis ist halt nicht groß genug und hinzu kommt dann, dass halt sowas wie Automatismen oder so super schwierig herzustellen sind. Die Verletztenliste wächst immer weiter im Moment.
Na, jetzt fällt Marvin Schulz wahrscheinlich wieder aus gegen Augsburg am Sonnabend.
Genau, der hat wieder mit Adduktorenproblemen, glaube ich, zu kämpfen. Jetzt im Training Anfang der Woche. Also wir haben Langzeitverletzte wie Colin Kleine-Bekel. Das wissen wir ja, Becker mit seinem Zehenbruch, Erras nach Gehirnerschütterung immer noch im Concussion-Protokoll. Kann noch nicht spielen. Johansson mit anhaltenden Knieproblemen. Dann Marvin Schulz kam dazu. Jetzt gestern will mit Achillessehnenproblemen. Skripski hatte Achillessehnenprobleme jetzt im Training Anfang der Woche. Timon Weiner mit Infekt, da kann man davon ausgehen, dass der am Wochenende wieder fit ist. Hoffe ich zumindest. So Infekte sind ja auch manchmal hartnäckig, aber das wäre mal zu wünschen. Und dann jetzt auch Allzweckwaffe Finn Porat mit Adduktorenproblemen. Also auch wenn es dann am Wochenende vielleicht reicht, aber angeschlagen durch die Trainingswoche sind jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen.
Nee, wobei das letzte Spiel jetzt vor der Weihnachtspause wird wahrscheinlich wirklich alles mobilisiert, was halbwegs schmerzfrei auflaufen kann. Und weil es eben das letzte Spiel ist, danach ist dann, wenn da nicht ein Verletzungsrisiko, also ein Risiko besteht, dass die Verletzung noch gravierender durch einen Einsatz wird, glaube ich schon, dass der genannten Spieler, die jetzt mit den Verletzungsformen, die du eben beschrieben hast, dass trotzdem der ein oder andere da auflaufen wird. Aber reicht ja, die feststehenden Ausfälle reichen ja schon.
Ja,
ist ja schon gravierend genug.
Erstmal reicht das.
Ja. Ja, da hast du, das war eigentlich im Blätterwald oder im Online-Wald so formuliert, war eine schöne Schlagzeile. Holstein kann auch nicht zaubern oder Kiel kann auch nicht zaubern. Das Modell Holstein stößt an seine Grenzen. Sehr gut ausgedrückt.
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Und da haben bei aller Wertschätzung für wirtschaftliche Seriosität und kaufmännisches Verständnis und das auch die vielleicht real existierenden Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft worden sind, auch keine bessere Punktausbeute garantiert hätten, ist man trotzdem in der Sommertransferperiode eindeutig zu naiv vorgegangen.
Ja.
Und ich, das haben wir auch damals schon gesagt, größte Baustelle ist einfach die zentrale Verteidigung oder auch die Linksverteidigerposition. Das muss man einfach konstatieren. Jetzt ist man ja auch nicht mehr der Miesmacher. Das zeigen ja die Spiele. Da fehlt es einfach. Ne? Mhm. Und wenn man dann noch liest jetzt, dass Timotheus Puchacz sich mit Abwanderungsgedanken trägt, ist das jetzt auch nicht unbedingt das, was so eine Gruppe extrem mobilisiert, sagen wir mal so, als geschlossene Einheit alles aufs Feld zu bringen, was noch geht. Also ich sag mal, wenn Puchacz jetzt als Linksverteidiger, als Alternative verpflichtet für Tom Rothe, die ja bislang noch nicht in Ansätzen gewesen ist und wir hatten ja gedacht, okay, wenn er vielleicht auch offensiv nicht so zum Flankengott wird oder so ein Torvorlagengeber wird, wie es Tom Rothe hier in der zweiten Liga gewesen ist, muss man ja auch sagen, so ist er vielleicht defensiv etwas stabiler, ne? Sowohl als auch nicht. Mhm. Also muss man wirklich sagen, also ohne dem Timotheus dazu nahe zu treten, aber bislang war da noch nichts.
Nee, das stimmt.
Genauso wie Last-Minute-Leihgeschäft. Wojciech, aber ich meine ganz ehrlich, wer konnte das erwarten irgendwo? Ne?
Das ist auch der Punkt, finde ich, jetzt bei diesen Überlegungen im Winter, dass du nachlegen willst, musst, inwieweit du es kannst. Denn diese Aussage, ja, wir haben ja für den Winter und dann können wir ja noch und so, fand ich schon immer ein bisschen
schwierig.
Ja, also es ist ja einfach ungemein schwierig, im Winter jemanden zu finden, der erstens in dieses Konzept reinpasst, der zweitens bezahlbar ist und der dir drittens sofort weiterhilft, weil das ist die Anforderung. Wir haben keine Winterpause im Prinzip. Es geht am 11. Januar weiter mit dem Spiel in Freiburg und du brauchst jemanden, der sofort da ist. Und das ist nämlich genau der Punkt bei Jawocek. Kannst du ja nicht davon ausgehen, dass ein U21 Spieler, die da jetzt zur tragenden Säule sofort wird, so war es ja auch nicht gedacht. Ne?
Nein.
Aber das kann der gar nicht leisten. Und da ist jetzt aber das Problem mit denen, wenn wir über Laien zum Beispiel sprechen, die bei Holstein ja durchaus gut funktioniert haben in der Vergangenheit, nur jetzt im Winter jemanden zu leihen, das sind ja entweder Spieler, die keine Rolle spielen in ihren Vereinen, da ist ja dann auch die Frage, inwieweit die dir weiterhelfen, sofort, oder es sind halt irgendwie Talente, Youngster, die Spielpraxis haben sollen und das ist auch alles in Ordnung, aber da kommt ja dann die mentale Komponente dieses Bundesliga-Abstiegskampfes und
naja,
mit 5 Punkten und so dazu, da kannst du ja auch nicht erwarten, dass so ein Jungspund, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, da die Kohlen für dich aus dem Feuer holt, ne?
Naja, wie bei Asnu, der 18-jährige Linksverteidiger von Bayern, der auch beim Name-Dropping auch schon mal rein rotiert wurde. Und das ist nämlich die vierte Säule, die neben den dreien, die du eben angesprochen hast, bei der Denksportaufgabe Wintertransfers, hat der Spieler überhaupt Lust dazu?
Ja,
ne? Will der sich das antun oder sagt sein Berater, du, da lass mal lieber die Finger davon, selbst wenn der vermeintlich abgebende Verein sagt, okay, können wir uns vorstellen, aber in einen vielleicht als Gruppe menschlich intakte Mannschaft zu kommen, die aber mit mehreren Fragezeichen in den meisten Spielen auf dem Platz steht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist auch der andere Name, Ivan Pretajen, ist als Stürmer von Union Berlin, war schon bei Hertha BSC nachher in der zweiten Liga keineswegs uneingeschränkte Stammkraft, ne? Das muss man einfach so sagen. Der hat seine Qualitäten, das hat er bewiesen, aber ja nicht in der Bundesliga.
Ja.
So, der andere Name, der könnte da schon eher Sinn machen. Rasmus Lauritzen von Brøndby IF, Innenverteidiger 28, ist er glaube ich alt, Vertrag bis 27, das würde also passen, weil du kannst im Winter für ein halbes Jahr jemanden ausleihen, wenn dessen Vertrag noch weiterläuft und das in dieser Saison dann Holstein dann erst der zweite Verein wäre. Wenn das könnte man sich auch vorstellen, dass der vielleicht Lust hat, weil er bei Brøndby offensichtlich nicht erste Wahl ist, hat gut Einsatzzeiten, aber ist eben nicht erste Wahl und ist dann natürlich dann als Backup wirklich, wie es auch beschrieben worden ist, vom Kollegen Hermann, ein sehr teurer Backup. Inwieweit Brøndby das leisten möchte, wird sich zeigen, inwieweit der Spieler vielleicht hier in Kiel eine Möglichkeit sieht, nicht nur zum sportlichen Fortgang der KSV beizutragen, sondern sich selbst vielleicht auch ein bisschen ins Rampenlicht zu schieben auf Bundesliga-Ebene. Das könnte eine Geschichte sein, ohne dass ich auch nur ansatzweise wüsste, ob es da schon Gespräche gegeben hat oder wie die finanziellen Vorstellungen da so sind. Aber das könnte von in der Theorie ein Spieler sein, der Holstein hilft. Das kann man sich vorstellen. International erprobt und auf hohem Niveau bei Brøndby. Also das würde Sinn machen. Aber auch da wird ein Leihgeschäft wird kosten.
Ja.
Na, darüber muss man sich auch klar sein. Und wir kommen immer wieder darauf. Im Winter ist es halt schwieriger. Ja. Das ist anders als in der vergangenen Saison, als man Alexander Bernhardsson in der Winterpause verpflichtet hat. Da ging der Pfeil der sportlichen Richtung steil nach oben. Und bei Benedikt Pichler und Fiete Arp wusste man nicht, wie lange es dauert, als sie längerfristigen Verletzungen in die Winterpause gegangen sind. Und dann holst du dir einen wirklich guten Offensiv-Allrounder, den du auch sogar in der Defensive stellen kannst als Flügelverteidiger. Na, das ist ja eine ganz andere Geschichte gewesen. Und der ist ja auch verpflichtet worden, nicht ausgeliehen. Ja. Ne? Jetzt jemanden zu verpflichten, also das stelle ich mir ganz kompliziert vor, wenn du eigentlich die Blickrichtung zweite Liga haben musst. Wen willst du da jetzt in dieser Situation verpflichten? Da würde ich sagen, Verpflichtungen würde ich mal ganz weit nach hinten anschieben. Und zumindest wenn ich mich mit der Materie ernsthaft befassen müsste, um zu sehen, so, wir gucken jetzt mal Februar, März, warten wir mal ab, wer von dem Bestandspersonal das Rüstzeug hat, nach unserer Ansicht auch in der zweiten Liga oder in der zweiten Liga dann auch eine gute Rolle zu spielen, wer bleibt stabil, selbst bei anhaltenden Misserfolgen, was ja auch eine mentale Stärke denn darstellt, also kann dann jeder vorspielen. Und die meisten haben ja noch über das Saisonende hinausgehende Verträge, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem gucken, wer auf wen können wir setzen irgendwo. Ne? Und da würde ich jetzt mit Verpflichtungen würde ich also mal sehr zurückhaltend sein.
Wie wohl die Ausschreibung aussieht von Holstein, dass der Gesuch jung, nett, erfolglos sucht.
Ja. Ja, ja.
Oder so.
Ja, also es ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Also da braucht auch niemand da bei Holstein einem mit wissendem Gesicht und politischer Sprech gegenüberzustehen von den Verantwortlichen. Das ist einfach eine ganz komplizierte Kiste. Da muss man ja kein Gelehrter sein, um das vielleicht auch zu analysieren irgendwo.
Ja.
Ne? Ich kann ja mal eine Liste in eine Mannschaft vorlesen, die mit Erstliga-Erfahrung hier schon mal in Kiel entweder fest verpflichtet oder auf Leihbasis waren, nur mal so zum Zungeschnalzen, ne? Die aber immer noch in einer ersten Liga spielen, meistens in der Bundesliga. Also da haben wir im Tor Robin Zentner, ne? Dann hätten wir eine Viererkette mit dem King Schindler, der in der Türkei spielt, erste Liga, Innenverteidigung Wahl Bissek. Jan-Aurel Bissek, richtig. 2019 vom 1. FC Köln im Winter auf Leihbasis für ein halbes Jahr verpflichtet.
Als 18-Jähriger, glaube ich.
Als 18-Jähriger, ne? Hat, glaube ich, 5 Minuten gespielt in der ganzen Halbserie, wenn es hochkommt, glaube ich. Ja. Wenn ich mich da richtig erinnere, ist jetzt Stammverteidiger bei Inter Mailand, ne? Holla die Waldfee, ne? Und wird sogar schon in der Nationalmannschaft als Kandidat gehandelt. Denn,
hochintelligenter Mensch übrigens, hat, glaube ich, einen 1-0-Abi.
Genau, also, genau.
Sehr angenehmer Gesprächspartner.
Ja, aber damals hat man gedacht, was sehen die, was sehen die Trainer in diesem Spieler, ne? Weil das konnte man so als anderen Abführungszeichen Laie damals auf dem Trainingsplatz zumindest auch nicht so erkennen, was für ein Potenzial in den Burschen steckt. Aber da sieht man ja eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Geduld und was dann dabei am Ende rauskommen kann. Tom Rothe komplettiert dann die Viererkette, brauchen wir nicht drüber zu reden. Sechser, Achter, doppelt besetzt mit Atta Karazor, ja. Und Philipp Sander liest sich auch so schlecht nicht. Ne? Davor vielleicht hätten wir im Angebot Sally Özcan und Laszlo Benes, auch mein Gott. Aber im Sturm sind wir dann richtig gut aufgestellt mit Marvin Duxer Duxch und Bayern Schreck G-Song Lee. Ich meine, das liest sich aber mal Donnerlütchen.
Holstein Traditionself mal anders.
Oh, ich weiß gar nicht, wenn diese Mannschaft sich zu einem Freundschaftsspiel versammeln würden gegen die aktuelle Holstein-Elf, also buh, das wäre schon Kaliber. Also das muss man schon sagen, ne?
Stimmt. Also, Jason Lee, der hat seine letzten jetzt drei Spiele gegen Bayern alle gewonnen hat, ne?
Ja.
Mit Holstein, dann letztes Jahr 3-2 oder 3-1, weiß gar nicht mehr genau, und jetzt 2-1 mit Doppelpack.
Ja, Kickerspieler des Tages, also sensationell.
Ehrlich.
Ja, das ist nun mal,
ja,
so,
das,
nun
genau,
mal zum Zungeschneizen.
Also, genau, das ist halt auf der einen Seite schade, weil diese Spieler woanders Leistungsträger sind, sich super entwickelt haben, nochmal einen Sprung gemacht haben, besser sind, als sie damals hier waren. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, dass Holsteins Weg funktioniert,
so.
dass man Talente hier entwickeln kann, dass Spieler hier besser werden können, sich dann eben auch für höhere Aufgaben empfehlen können und so weiter. Das ist ja dann auch ein Argument vielleicht dafür, dass man eben doch jemanden auch in dieser Situation hierher locken kann. Hoffe ich.
Ja, aber nochmal, ich halte das für sehr schwer, weil die Voraussetzungen auch in den Zeiten, ich sag mal, als Duxch ausgeliehen worden ist von St. Pauli damals, oder auch dieser Sensationstransfer von Jason Lee 2018 von Tim Walter und Fabian Wohlgemuth eingefädelt da. Das waren andere Voraussetzungen. Mhm. Ne? Das ist zweite Liga, Pfeilrichtung nach oben. Das ist natürlich interessanter als erste Liga. Pfeilrichtung aber mal straight eine Etage tiefer. Ich glaube, dass was Verpflichtungen anbelangt, dass das, so muss ich sagen, Leihgeschäfte unter der Prämisse, wie wir sie eben bei Rasmus Lauritzen beschrieben haben, da könnte es gehen, aber so viele Leihgeschäfte wirst du da auch nicht, nee. Das kann sich ja auf ein oder zwei vielleicht reduzieren, mhm, oder so, und da wäre so ein vom Anforderungsprofil möglicherweise passend, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist. Verpflichtung würde ich persönlich jetzt in dieser Phase Abstand nehmen.
Ja, ja,
das sagen wir jetzt einfach mal so.
Ja. Wir warten ab.
Ja.
Wenn sich das Transferfenster öffnet.
Ja.
Anfang Januar.
Ja, das wird ja wahrscheinlich vorher schon ein bisschen Diskussionen und weiteres Name-Dropping geben und da werden bestimmt kuriose Namen noch reingespült werden. Also VfL Bochum scheint sich ja für Christopher,
ja,
Kramer zu interessieren.
Genau.
Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, man wird
da
es
sehen. Da hat natürlich auch nochmal eine andere Komponente.
Genau.
Christoph Kramer und der Vergangenheit,
ja, genau,
da beim VfL. Also
genau.
Das ist dann noch vielleicht nochmal ein bisschen näher dran.
Ja.
So. Ja, mal sehen.
Ja, das ist. Aber auch die Konkurrenz wird nicht schlafen, die Erstliga-Konkurrenz, das heißt, die ohnehin schon qualitativ hochwertigen Kader im Vergleich zu Kiel, wird auch die ein oder andere Baustelle noch geschlossen. Darüber muss man sich auch klar sein.
Und da ist natürlich, bist du dann in einem richtigen Haifischbecken da unten auch, wenn du dir vor allen Dingen Heidenheim dann mal anguckst, die halt ja mit dem Pfund europäisches Geschäft noch wuchern können.
So ist es.
Also da sind die natürlich auf einer ganz anderen Basis unterwegs. Ne?
Ja. Aber das ist dann, Heidenheim ist auch ein schönes Beispiel, dass es dann auch da nicht mit Zauberei nur zu tun hat. Ne? Also wir haben ja am Anfang der Saison mit den Uhren geschlackert, wie die so locker die Verluste von Spielern wie Tim Kleindienstheit oder auch Beste als Flankengott und Freistoßkönig oder so und auch Dinci, der dann jetzt beim SC Freiburg aufschlägt, wie man das so verkraftet, ergebnistechnisch. Ne? Aber es zeigt dann eben doch, diese Qualität auf Strecke kannst du nicht ernsthaft kompensieren, wenn du nicht so viel Geld auf den Markt schmeißt und so viel Glück bei Transfers hast, dass du das halbwegs ersetzen kannst. Und die machen es ja immer noch gut, Heidenheim, aber sie stoßen halt an ihre Grenzen. Ja. Ne? Das ist einfach so. Ich habe das Spiel jetzt auch gegen den VfB Stuttgart gesehen. Die haben sich ordentlich gewehrt. Honzi Honzak hätte ich in die Liste auch noch aufführen können.
Richtig. Ne? Ja.
der da jetzt auf dem linken Flügel in Heidenheim sich die Hackenwund sprintet irgendwo, hatte noch eine Riesenchance zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer und haben alles mobilisiert, aber dann ist auch da beim VfB Stuttgart einfach die Qualität in entscheidenden Momenten ein Tickchen höher. Und das reicht dann nicht mehr. Ja. Ne? Das ist immer das Gleiche, wenn du dann vielleicht in Führung gehst oder ein Ausgleichstor machst und neue Kräfte sammelst, dann kannst du auch als Underdog in einem Spiel mithalten. Ne? Aber auf Strecke ist das halt sehr, sehr schwierig, weil dir das nicht so häufig gelingen wird. Und das zeigt jetzt eben, ob die Bundesliga, um das mal grundsätzlich mal darzustellen, ob das alles so gut ist, was da an wirtschaftlicher Schere auseinanderdriftet, das kann man mal gerne in Frage stellen. Ich meine, Holstein jetzt als 18. Bundesligisten in dieser Saison mit rund 32 Millionen Euro Fernsehgeld zu alimentieren und das ist jetzt im 14. Spiel, war es jetzt glaube ich die 11. Niederlage, ne? Wenn ich jetzt richtig das zusammengezählt habe irgendwo, das wird auf Dauer das Interesse an der Bundesliga nicht größer werden lassen. Ne? Da muss man sich vielleicht dann auch mal überlegen, ob das Geschäftsmodell Bundesliga auf Dauer so funktioniert. Wenn du dann dagegen die Champions League, die eigentlich ja Europa League heißen müsste, irgendwo, wenn du dann siehst, was danach oder jetzt im Sommer diese Club-WM, wo jeder Club erstmal per se schon mal 50 Millionen Euro, das muss man sich mal reinziehen, irgendwo mal so bekommt, verschenken vielleicht Urlaubszeit dadurch, aber 50 Millionen Euro, vielleicht steht da auch drin, dass dann die tatsächlich besten Spieler auch aufschlagen müssen, sonst würde ich ja überlegen, ob ich da vielleicht mit der Juniorenauswahl mal hinfahre, da wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein oder so, aber ich sag mal ganz ehrlich, was Bayern und Dortmund sind ohnehin schon Krösus in dieser Liga und als deutsche Teilnehmer nochmal 50 Millionen im Stock dazu, also was sollen denn dann solche Clubs machen wie Holstein oder St. Pauli oder Heidenheim auch, die Heidenheim nun deutlich besser noch wirtschaftlich aufgestellt sind, als es in Kiel der Fall ist. Ne? Also das ist schon eine Entwicklung, die, wenn man den Abstiegskampf dann so künftig sich anschauen muss, dass also 4, maximal 5 Mannschaften da vielleicht noch eine Chance haben, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Abstiegskampf war in früheren Jahren deutlich spannender als der Meisterschaftskampf. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, das Blatt. Na, aber das kann's auf Dauer nicht sein. Vielleicht muss die Geldverteilung anders sein, vielleicht müssen die Lizenzkriterien umgeschrieben werden, dass man so und so viele Millionen für Neuverpflichtungen oder der Kader einen Marktwert von, was weiß ich,
ja, das
50
ist also ein
Millionen haben muss.
Ja, das ist ein bisschen Ansatz Premier League, ne? Die ihren Aufsteigern ja immer gleich, also nicht nur das höhere Fernsehgeld, was sich errechnet aus speziellen Dingen, sondern die denen gleich mal erweiterte Aufstiegsprämie sozusagen zahlen, damit die eben dafür Transfers tätigen können, um einigermaßen ans Erstliga Niveau irgendwie ranzukommen. Ne? Und glaube ich, über 3 Jahre dieses Geld bekommen, also auch wenn sie absteigen.
Genau, das ist ja das Entscheidende. Ja. Deshalb gibt es ja dieses Endspiel um den letzten Platz. Das wird ja immer das 100-Millionen-Spiel genannt, weil dadurch wird natürlich inkludiert, dass wenn das nicht funktioniert, dass man Transfers tätigen kann. Und wenn das aber nicht funktioniert, dass man nicht durch eigene Bordmittel, die man verwendet hat, dann ins Uferlose stürzt. Ja. Ne? Ja. Vielleicht auch ein Modell. Ne? Ja. Kann man überlegen. Ne?
Überlegen wir über den Jahreswechsel.
Ja, genau. Mal
konkrete Gedanken.
Aber wir wollen uns jetzt ja nicht auch noch bei der DFL einschalten irgendwo. Das führt ja auch zu weit irgendwo. Ne? Also ich meine, so viel Zeit haben wir nun auch nicht.
Nee, man muss auch Abstriche machen.
Naja, man muss auch Verantwortung abgeben können und das tun wir. Ne? Wir können Ratschläge geben oder so. Ne? Sicherlich könnten wir das besser.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir an verantwortungsvoller Stelle sitzen würden oder so. Ne? Aber kommt, man muss Verantwortung abgeben können. Das ist halt so.
Wir übertragen der Mannschaft die Verantwortung für das letzte Spiel dieses Jahres am Samstag, hiermit offiziell, gegen den FC Augsburg.
Das macht ja sogar der Trainer, der gesagt hat, er würde am liebsten, Marcel Rapp, er würde am liebsten selber mitspielen.
Ja. Ja, aber, ja, also jetzt im Training hat ja zum Beispiel auch Athletiktrainer Lasse Borg dann aufgefüllt, weil nicht genug Leute da waren. Also da.
Auf Kunstrasen, ne?
Auf Kunstrasen. Mhm. Mal gucken.
Ja, das ist, Marcel Rapp versucht zu erklären, da irgendwie, dass der Hybridrasen, der auf dem Trainingsgelände ist, was eigentlich eine tolle Sache ist, dass man sowas hat, aber durch den Dauerregen hat sich da wohl irgendwie der Morast irgendwie so verändert, dass es eben zu einer Rutschpartie da wird und dass das Verletzungsrisiko noch größer ist, als auf Kunstrasen zu trainieren. Also das ist natürlich auch, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
Nee, das stimmt. Aber am Samstag im Stadion.
Da soll der Hybridrasen jetzt gut sein.
Genau.
Naja, daran wird es dann wahrscheinlich nicht liegen.
Das ist ja das. Also seit es diesen Hybridrasen im Holsteinstadion gibt, gibt es dann wirklich keine Ausreden mehr.
Nee.
Also das ist wirklich ja immer mit dabei bei Pitch of the Year und der sieht ja wirklich immer hervorragend aus, ja, egal wie das Wetter ist. Da kann man sich nicht drauf zurückziehen.
Nee.
Ja, insofern gilt es jetzt zum Jahresabschluss da auf dem feinen Rasen nochmal was rauszuhauen gegen Augsburg, die auswärts noch nicht gewonnen haben, muss man dazu sagen. Nun sagt man, da unten im bayerischen Schwabenland, jetzt geht's nach Kiel. Die Gelegenheit ist also günstig für den ersten Auswärtssieg. Ne? Das liest man ganz viel da. Also ja, ich habe mal ein bisschen geguckt, also die Medienberichte da sind immer so nach dem Motto, ja, gegen Holstein kann man es ja machen. Ne?
Ja.
Also man sollte vielleicht auch mal überlegen, ob man mal offensiver spielt, ein bisschen mehr Risiko geht und so. Und wenn nicht gegen Kiel versuchen, gegen wen denn dann?
Ja,
so,
klar.
Und also.
Naja, es ist da logisch, ne? Würde ich ja vielleicht auch so denken irgendwo, wenn ich da ansässig wäre. Ne?
Ja.
Das wäre natürlich schön, wenn man da vielleicht irgendwie vielleicht dann in Augsburger Rhein vielleicht 1-2 Prozentpunkte weniger Aufmerksamkeit der Defensive schenkt, weil man den Fokus auf den ersten Auswärtssieg der Saison richtet. Dadurch könnten sich natürlich Möglichkeiten ergeben für Holstein. Aber von der grundsätzlichen Ausrichtung kann ich die Vorgehens- oder die Überlegung schon nachvollziehen.
Ja. Ist so.
Aber es ist ein gestandener Bundesliga.
Ist es. Das ist ja auch das. Es war ja damals bei dem Aufstieg, hat man ja auch gedacht, die sind schnell wieder weg. Ne? Aber die haben sich ja nun wirklich bombenfest etabliert, schaffen es jedes Jahr wieder, sogar ja auch bis ins europäische Geschäft und dann mal wieder nicht, pendeln da so ein bisschen. Sind jetzt eigentlich, da muss man auch sagen, wenn sie in Kiel jetzt gewinnen, haben sie, glaube ich, 19 Punkte.
Ja, ja.
Dann ist auch alles Chico wieder. Ne?
Ja.
Stehen da mit in der unteren Tabellenhälfte, aber es ist eigentlich, da ist noch gar nichts Alarmmäßiges unterwegs. Das ist alles in Ordnung. Übrigens auch noch ein ehemaliger Kieler im Augsburger Kader, Masaya Okugawa.
Ja, ja.
Der ja hier auch war, der
spielt aber
unter ferner Liefen.
Ja, genau.
Aber nur der auf der Bank, in dieser Tradition, auf der Bank sitzt dann.
genau
wie in Augsburg sozusagen, fällt mir dabei gerade ein. Nee, genau. Also da muss man mal gucken. Vor allen Dingen ist Augsburg, das ist halt das, wo man immer sagt, darauf kommt es an. Also Augsburg ist vor allen Dingen in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz extrem stark.
Ja.
Wenn man sich das anguckt, sie stehen ja selbst in der unteren Tabellenhälfte, Stand jetzt. Die anderen, die jetzt in der unteren Tabellenhälfte stehen, also nicht bei dem jeweiligen Spiel, hat Augsburg nur gegen Heidenheim verloren. Das war, haben wir hier, glaube ich, auch angerissen, diese ganz üble 0-4 Klatsche.
Am Anfang der Saison.
Genau.
Ne?
Mhm. Ansonsten dann 3 Siege, nämlich gegen Bochum, St. Pauli und Gladbach und 2 Unentschieden gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Gegen Union, genau wie gegen Holstein, noch nicht gespielt. Das kommt dann erst im neuen Jahr gegen Berlin. Aber also da wirklich gegen die direkte Konkurrenz wirklich stark. Und dann hier und da nochmal ein Ausrufezeichen, so wie ein Sieg gegen Borussia Dortmund.
Ja, und dabei. Und in der Regel alles ohne Glanz und Gloria. Ne?
Ja, genau. Ganz grundsolide.
So.
So ist das. Nur muss man gucken. In Kiel ist auch die Augsburger Defensive ein bisschen angenockt wahrscheinlich. Da muss man mal gucken. Der Kapitän, das ist eigentlich ein Name für dich, ne? Der niederländische Kapitän des FC Augsburg.
Versuche ich gar nicht erst.
Jeffrey Choveleu.
Ja, meinetwegen, echt.
Fehlt mit Gelbsperre.
Der Spieler ist bekannt.
Genau.
Der Name ist für mich nie aussprechbar. Sorry.
Genau. Und Mazzima ist umgeknickt jetzt gegen Leverkusen. Da muss man auch mal gucken. Also da sind ein paar angeschlagen. Aber ja, grundsolide Arbeit. Und sie haben, wie Gladbach, muss man leider sagen, einen Holstein-Experten oder einen Holstein-Schreck in ihren Reihen. Nämlich Marius Wolf.
Ja.
4 Spiele gegen Holstein. Alle 4 in Relegation. Ist ja auch schon mal interessant. 2014-15 mit 1860 tatsächlich in der Zweitliga-Relegation. 2020-21 mit Köln. Also Holstein quasi zweimal den Aufstieg vermasselt.
Ja.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Na, das passt ja gut, echt. Ja.
Aber persönliche Bilanz in diesen Spielen, also bei 60 damals eine halbe Stunde jeweils eingesetzt, bei Köln war es eine Stunde jeweils ungefähr, 4 Spiele, keine Torbeteiligung, eine gelbe Karte.
Naja.
Als Hoffnungsschimmer.
Gut, nehmen wir das mal mit.
Streif am Horizont.
Nehmen wir das mal mit.
Ja, muss man gucken. Marius Wolf ist natürlich ein Spieler mit enormer Qualität, auch wenn es da vielleicht in Dortmund dann am Ende nicht gereicht hat, sozusagen bei dieser Spitzenmannschaft. Aber für Wolfsburg ein absoluter Gewinn auf der Außenbahn. Gefährlich.
Für Augsburg.
Für Augsburg, mhm. Genau. Mit Tempo. Da muss man dann mal schauen.
Ja, Tempo bringt er auf jeden Fall mit, ne? Also technisch jetzt nicht das oberste Regal, ne? aber Tempo bringt er auf jeden Fall mit. Muss sich die linke Schiene bei Holstein schon ein bisschen die Schnürsenkel stramm ziehen, ja, ne? Damit man da mithalten kann.
So ist es.
Aber das ist ja Woche für Woche nichts Neues. Das ist am Samstag dann wie in den bisherigen 14 Spielen, ist es dann wieder die neue Challenge.
Ja.
Und es geht
wieder bei 0-0 los.
Ja,
das muss man sagen, es geht nicht bei 0-1 los.
Also du willst jetzt doch nicht das Handicap.
Ich würde gerne, aber so schnell kriege ich dies in den Statuten nicht verankert.
Ja, du warst da auch schon mal ein bisschen flinker.
Ich weiß.
Das ist aber, na gut.
Der Einfluss schwindet.
Naja, der Abaratschik ist ja auch größer geworden,
das
die Institutionen. Da bis man so eine Gesetzesänderung, hätte ich beinahe gesagt, durchbringt. Da bedarf es ja mehrerer Zustimmungsgremien. Also nehmen wir das mal hin, dass wir daran arbeiten. Nein, aber im Ernst, das ist so bescheuert das klingt und so unrealistisch das klingt alles, ne? Aber wenn jetzt aus Versehen Holstein tatsächlich gewinnen sollte, ne? Und die Konkurrenz lässt federn, dann sieht das Weihnachtsfest aus sportlicher Sicht schon mal deutlich rosiger aus.
Absolut.
Hätte Fahrradkette, gibt natürlich auch den Gegenentwurf in der Tabellentheorie, wäre dann allerdings nicht so nett, aber da wollen wir uns ja noch nicht mit beschäftigen, das gucken wir uns ja am Samstag an.
Genau, hoffen wir nicht, dass der Weihnachtsbaum brennt danach.
Ach, der Baum brennt ja in Kiel nicht. Das ist ja das Gute.
Ja.
Also bei einem sportlichen Enttäuschung oder so, aber das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, aber das ist ja wirklich das Gute. Es bleibt ja hier noch still ruht der See,
ja.
Und das jetzt nicht, kein Burgfrieden, um nicht irgendwo noch zusätzliche Baustellen zu öffnen oder sowas, sondern der ist ja tatsächlich da und weil sich jedem ja klar ist, welche Aufgabe man mit dem Bundesliga-Aufstieg zu bewältigen hat und über die Transfergeschichten haben wir schon gesprochen, dass da im Sommer, sagen wir mal, zumindest naiv gehandelt worden ist und jetzt müssen sie es eben zeigen.
Ja.
Ne?
Jetzt müssen sie es zeigen. Am Samstag zuallererst. Dann danach, wie gesagt, ohne lange Winterpause geht es ja nahtlos weiter. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist, wird man dann auch sehen. Sonnabend 15:30 Uhr, Holstein Kiel gegen FC Augsburg. Das zweite Spiel beider Vereine übrigens. 2019 DFB-Pokal-Achtelfinale.
Och, da kann ich mich noch wie heute dran erinnern. Ich glaube, da hatte Masai Okugawa irgendwie seinen Übertag.
Ja.
Der hat die reihenweise schwindelig gespielt damals im Pokal und reihenweise Hochkaräter ausgelassen. Das war dann die Kehrseite der Medaille. Aber der Sieg hätte locker ein 3-1, 4-1, 5-1 für Holstein geben nicht können, sondern müssen.
Ja.
Aber man hat das Tor nicht getroffen, siehe da.
Das tat dann der Kollege Gregoritsch kurz vor Schluss.
Mhm.
Das war dann ein 0-1.
Ja, genau.
Genau. Von damals, du hast gesagt, Masai Okugawa war damals dabei, bei Holstein sonst keiner. Bei Augsburg sind es dann mit Rhys Oxford, dem Verteidiger und Mittelfeldspieler Frederik Jensen, noch zwei von damals, vor 5 Jahren, die also auch dann hier schon mal gespielt haben, wie Marius Wolf, wie wir gesagt haben. Genau. Ja, wir gucken uns das an. Ne?
Ja.
Live-Ticker von unserer Seite natürlich, Spieltext, Statistik, Noten, Nachspielzeitkommentar, alles mit dabei. Vielleicht als letzter Anreiz nochmal, der FC Augsburg schreibt auf seiner Homepage straight von der KSV, also schreibt nicht von der KSV, sondern schreibt von dem KSV, also der KSV in der Grundform. Da könnte man denen ja mal zeigen, wer die KSV Holstein wirklich ist, sozusagen.
Das wäre eine schöne, schöne, schöne Antwort.
Echt. Anfängerfehler bestrafen.
Genau.
Wir gucken uns das an, ob das funktioniert und sind dann in diesem Jahr auch mit dem Podcast nochmal am Start.
Wir gucken uns die FC Augsburg an. Ne?
Wir gucken uns die FC Augsburg an, genau, wie die das macht. Und wollen dann auch nächste Woche nochmal drüber sprechen. Auch wenn Weihnachten ist, wir haben uns dazu entschieden, euch an den Weihnachtsfeiertagen mal nicht sabbelig auf die Nerven zu gehen sozusagen und euch voll zu quatschen. Wir hören uns am 27.12. noch einmal in diesem Jahr, also am Freitag, einmal außer der Reihe und wollen dann über das Spiel gegen die FC Augsburg sprechen und man muss aufpassen, dass man das so durchzieht, sprachlich. Und vielleicht wissen wir dann ja auch schon, wo die Reise Transfer-Sachen ein bisschen weiter hingeht, denn kurz darauf öffnet dann ja das Transferfenster. Gucken wir mal.
So machen wir das.
Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und ihr da draußen, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit, genießt es ein bisschen, das letzte Spiel am Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche am Freitag wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.